HR Info. Funkkolleg Sicherheit. Subjektive Ängste und objektive Gefahren.
Die Deutschen sind weltweit bekannt als leidenschaftliche Datenschützer. Allerdings machen viele dann doch eine Ausnahme im Internet. Willkommen zur vierten Folge des Funkkollegs, dem Staatsmisstrauen aber auf Google bauen. Wie wir mit unseren Daten umgehen. Sabine Hart zeigt in dieser Sendung, wie Daten gesammelt werden, wem sie nützen und was in Zukunft Privatsphäre heißt.
Fast jeder von uns hinterlässt Spuren im Internet, ob wir wollen oder nicht. Im Supermarkt registriert die Karte für die Bonuspunkte jeden Einkauf. Für die persönliche Fitness tragen viele ein Armband mit elektronischem Chip und Verbindung zum Smartphone. Immer mehr erledigen ihre Bankgeschäfte online. Mit unserem Verhalten produzieren wir alle jeden Tag neue Datenspuren, eine digitale Signatur unserer Interessen, unserer sozialen Beziehungen, unserer Entscheidungen, kurz unseres Lebens. Diese Daten haben einen Wert, nicht nur für uns selbst, sondern auch für andere, für werbende Unternehmen zum Beispiel oder für Ermittlungsbehörden wie die Polizei. Die Frage ist daher: Wie gehen wir mit unseren Daten um? Wann und wie schützen wir sie? Und wann sind wir freigebiger mit ihnen?
UFM spielt die Musik, die ihr liebt.
G-Eazy featuring Bebe Rexha.
Corinna Bleich ist 26 Jahre alt und Redakteurin bei UFM, dem jungen Radioprogramm des Hessischen Rundfunks. Corinna testet die digitale Zukunft im Selbstversuch. Sie hat sich einen Chip unter der Haut einsetzen lassen, zwischen Daumen und Zeigefinger der rechten Hand. Der Eingriff war ähnlich schmerzhaft wie ein Wespenstich, sagt sie. Der Chip ist etwa so groß wie ein Reiskorn, ein winziges elektronisches Speichermedium, das sie mit Daten füttern kann und das sie im Wortsinne immer zur Hand hat.
Für manche Dinge ist es wirklich praktisch. Man kann sich auch das Auto umrüsten lassen und dann mit der Hand öffnen. Man kann Haustüren, sich Schließzylinder einbauen lassen und die damit öffnen. Man kann im Fitnessstudio diese Eintrittskarte quasi ersetzen dadurch. Es gibt viele praktische Anwendungen. Die Frage ist nur, macht man es dann auch wirklich?
Corinna Bleich ist neugierig auf die neue Technik. Doch sie erntet auch viel Unverständnis.
Also die allermeisten sind schockiert und sehen da drin quasi den Anfang vom Ende. Diese Vorstellung, einen Chip im Körper zu haben, das ist für viele Menschen einfach fest verbunden mit dieser furchtbaren Zukunftsvision, auch für mich furchtbar, dass der Mensch komplett gläsern wird und alles nachvollziehbar ist.
Henning Steiner ist 40, also knapp 15 Jahre älter als Corinna Bleich. Er stammt damit aus einer anderen digitalen Generation. Henning Steiner ist Redakteur im Rechercheteam des Informationsradios HR Info. Auch er hat einen Selbstversuch gemacht. Er wollte wissen, was Unternehmen über ihn gespeichert haben. Und er ist deshalb seiner persönlichen Datenspur nachgegangen. Unter anderem beim Internethändler Amazon.
So, was haben wir hier? 16. November 2003, das fünfte Harry Potter Buch. 1. März 2007, eine 4 GB Speicherkarte. 30. Oktober 2010, eine Auflaufform, 19 cm. Die habe ich meiner Oma liefern lassen, das weiß ich noch. Und ihre Lieferadresse, die steht hier auch. Das ist wie ein Einblick in mein Leben. Welche Bücher habe ich gelesen? Welche Filme habe ich gesehen? Wie hat sich mein Musikgeschmack verändert? Also, dass sie so lange all diese Daten behalten, das war mir nicht klar.
Das Online-Warenhaus Amazon hat die Einkäufe von Henning Steiner der vergangenen 15 Jahre gespeichert, samt Versandadressen, Bankverbindungen und natürlich den bestellten Waren. Auch Adressen, die er längst aus seinem Kundenprofil gelöscht hatte, sind dabei. Für Fachleute ist es ein leichtes, sich aus solchen Informationen einen Reim auf die Person zu machen, die hinter den Bestellungen steckt. Zum Beispiel für Sven Patrick Schimmig, Spezialist für Internetmarketing.
Er kommt wohl ursprünglich aus Niedersachsen und nutzt gerne die Geschenkfunktion für Freunde und Familie. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Vater wahrscheinlich Arzt. Er mag sehr gerne Krimis, vor allem in den letzten zwei Jahren englischsprachige Krimis. Er hat vielleicht bis 2005 oder sowas vielleicht studiert. Naja, er wird so Anfang, Mitte 30 sein, älter nicht.
Eine Analyse, die nicht in allen Punkten richtig ist, die aber in den Augen des Betroffenen erschreckend viele richtige Informationen enthält. Informationen, aus denen private Unternehmen Profit schlagen könnten, indem sie diese selbst für Werbezwecke einsetzen oder indem sie die Daten an andere Unternehmen weiterverkaufen, ohne dass der Nutzer das nachvollziehen kann. Ob Datenchip unter der Haut oder Kunde beim Online-Versandhaus, Corinna Bleich und Henning Steiner machen sich Gedanken über die Sicherheit ihrer Daten. Weil sie nicht genau abschätzen können, was mit ihren Spuren im Netz wirklich passiert. Und wissenschaftliche Studien belegen, sie sind nicht allein mit dieser Sorge. Big Data, die explosionsartige Ausbreitung der digitalen Daten in mittlerweile fast allen Lebensbereichen, macht die Menschen misstrauisch. Das Misstrauen richtet sich häufig gegen den Staat. Enthüllungen wie die von Edward Snowden über die Schnüffelpraktiken des amerikanischen Geheimdienstes NSA haben aufgeschreckt. Viele sind deshalb gegen eine Ausweitung des staatlichen Zugriffs auf persönliche Daten. Doch auch private Unternehmen wie Facebook sammeln in großem Stil Daten. Sie finanzieren ihre Angebote sogar damit. Denn sie analysieren ganz genau das Verhalten ihrer Nutzer, um so zielgerichtete Werbung verkaufen zu können. Das ist kein Geheimnis. Viele Facebook-Nutzer wissen das. Und doch füttern auch wir Deutschen, Facebook und Co., stetig mit Informationen über uns. Sind wir also blauäugig im Umgang mit unseren Daten? Die Antwort auf diese Frage kommt aus Schwalbach im Taunus und lautet nein. Hier sitzt die Firma EMC. Sie verkauft Speichertechnologie und Datenschutzsoftware. Und EMC hat einen Datenschutzindex erstellen und dafür 15.000 Bürger in 15 verschiedenen Ländern befragen lassen. EMC wollte wissen, wie verhalten sich die Menschen im Internet und wie sehr sorgen sie sich um die Sicherheit und den Schutz ihrer Daten. Das Ergebnis: Nirgendwo sonst in der Welt ist das Bewusstsein für die Gefahren im Internet größer und das Bedürfnis nach Sicherheit der eigenen Daten höher als in Deutschland. Die Deutschen sind Datenschutz-Weltmeister, sagt Dinko Eror. Er ist Geschäftsführer der Firma EMC.
Hier haben wir gesehen, dass die Deutschen am kritischsten, am skeptischsten, aber auch am konkretesten sind, wie sie mit Daten umgehen. Das bedeutet nicht, dass in Deutschland alles super verläuft, aber ein kritisches Auge, wie gehe ich mit meinen Daten, aber auch Blick auf den anderen. Wie geht eine Behörde, wie geht eine Facebook oder wer auch immer mit meinen Daten um? Mir gefiel, dass die Deutschen so sind, wie sie sind.
Und anders als der Skandal um Snowden und die NSA vielleicht vermuten ließe, um das Vertrauen in den Staat und seinen Umgang mit unseren Daten ist es gar nicht so schlecht bestellt.
Die Bürger in Deutschland haben uns gesagt, dass sie dem Staat deutlich mehr vertrauen als öffentlichen Internet. Um die 50% der Deutschen vertrauen, dass der Staat mit elektronischen Daten, egal welche Form, Ausweis, E-Karte und so weiter, sorgfältig umgeht. Und nur 12% glauben, dass man im Internet mit ihren Daten sorgfältig umgeht.
Es gibt also einerseits ein Misstrauen auch großen Anbietern wie Facebook oder Google gegenüber, doch das hält die Nutzer andererseits nicht davon ab, deren Plattformen intensiv zu nutzen. So boomen zum Beispiel soziale Netzwerke. Auch dafür liefert die EMC-Studie eine mögliche Erklärung. Denn eine einzelne Person kann im Internet im Umgang mit ihren Daten sehr unterschiedliche Verhaltensmuster an den Tag legen. In ganz unterschiedliche Ichs schlüpfen. Die Studie spricht von einem
Bürger-Ich,
das zum Tragen kommt, wenn wir online mit Behörden zu tun haben. Von einem
Gesundheits-Ich,
das wir einnehmen im Kontakt mit Ärzten oder Krankenhäusern. Daneben gibt es das
Verbraucher-Ich
beim Online-Einkauf, das
Finanz-Ich
bei Geldgeschäften, das
Arbeits-Ich
im Berufsleben und das
Soziale-Ich,
mit dem wir uns in sozialen Netzwerken bewegen. Jedes unserer Ichs agiert unterschiedlich, auch in Bezug auf Sicherheit. Am wenigsten umsichtig sind die Nutzer laut dieser Untersuchung, wenn sie als soziales Ich im Internet unterwegs sind. In sozialen Netzwerken wie Facebook, WhatsApp und Co. steht die Vorsicht oft hinten an. Allerdings zeigt der Datenschutzindex auch, das Bewusstsein für die Gefahren auch auf diesen Plattformen steigt. Die Nutzer werden vorsichtiger. Darauf weist auch eine Studie des Heidelberger Sinus-Instituts für Markt- und Sozialforschung hin. Silke Borgstedt ist dort Direktorin im Bereich Sozialforschung. 2016 hat sie an einer Untersuchung mit dem Titel »Wie ticken Jugendliche?« mitgearbeitet. Junge Menschen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren wurden darin unter anderem nach ihrer Grundhaltung zu Fragen von Sicherheit und Vertrauen im Internet befragt. Dabei zeigte sich, Jugendliche unterscheiden bereits ganz bewusst zwischen nackten Daten und persönlichen Informationen.
Wir haben festgestellt, dass die Jugendlichen ein neues Verständnis von Privatsphäre entwickelt haben. Es geht ihnen weniger um den Schutz personenbezogener Daten, das heißt also so etwas wie Alter und Wohnort. Wenn die Jugendlichen von Privatsphäre sprechen, geht es vor allen Dingen um Inhalte der Kommunikation, der Online-Kommunikation. Das heißt also alles, was sie berichten online über persönliche Ängste, Sorgen, die Fotos, die sie online stellen. Das sind Dinge, bei denen sie tatsächlich Befürchtungen haben, dass dort nicht immer positiv mit umgegangen wird.
Auch Professor Peter Buxmann hat sich intensiv mit der Frage beschäftigt, wie die Deutschen mit ihren persönlichen Daten im Netz umgehen. Peter Buxmann leitet den Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik an der TU Darmstadt. Dort ist in Zusammenarbeit mit dem Informationsradio HR Info eine Reihe an Studien mit dem Titel »Der Preis des Kostenlosen« entstanden. Zentrale Frage dabei: Wie sehr sind sich die Deutschen eigentlich bewusst, dass sie vermeintlich kostenlose Angebote im Netz am Ende doch bezahlen, nämlich mit den eigenen Daten? Dafür wurden zuletzt Anfang 2016 1000 Personen im Alter zwischen 14 und 80 Jahren befragt. Das Ergebnis ist repräsentativ.
Wenn man die Leute abstrakt befragt, nach dem Motto, ist ihnen bewusst, dass diese Daten wertvoll sind, dann sagen eben die meisten, ja, natürlich ist mir das bewusst. Aber wenn man erstmal in so einem Mode drin ist und irgendwas googelt oder was anderes im Internet macht, dann schaltet man diesen Teil, knipst man so ein Stück weit weg.
Peter Buxmanns Team wollte auch wissen, ob die Nutzer es in Ordnung finden, dass Facebook und Co. mit ihren Daten Geschäfte machen. Das Ergebnis: gut finden die meisten Befragten das nicht. Doch die Mehrheit sagt auch, ich muss mich damit abfinden. Die Sozialforscherin Silke Borgstedt hat herausgefunden, selbst junge Erwachsene denken schon so. Sie hat in einer Studie für das Deutsche Institut für Vertrauen und Sicherheit im Internet 18- bis 25-Jährige befragt.
Wir stellen eher fest, dass es ganz pragmatische Kosten-Nutzen-Abwägungen sind. Man kann zwar kritische Stimmen beobachten, natürlich ist denen bewusst, dass letztlich diejenigen, die das Internet machen und gestalten, eine Handvoll Unternehmen sind, irgendwo am anderen Ende der Welt, das weiß man, aber man hat eigentlich keine Alternativen. Also die Relevanz bestimmter Online-Angebote überlagert eigentlich solche Vertrauensdefizite. Niemand vertraut Facebook, aber alle nutzen es trotzdem, weil man ohne kaum handlungsfähig ist und sozial abgehängt bleibt aus Sicht dieser Gruppe.
Professor Peter Buxmann beobachtet diese Entwicklung mit Sorge, denn sie könnte langfristige Folgen haben.
Das könnte zukünftig dazu führen, dass das Thema Privatsphäre generell eine geringere Rolle spielen wird. Und so auf der individuellen Ebene wird sicherlich auch die Verletzlichkeit zunehmen, wenn wir mehr Daten bereitstellen. Und auf der anderen Seite, spiegelbildlich betrachtet, wenn man sich die Anbieter anschaut, wie Google, wie Facebook, wie viele andere, dann werden die natürlich noch viel größere Mengen an Daten sammeln. Und das ist schon ein Punkt, der einem Angst machen kann.
Will man hier gegensteuern, kommt ein zentraler Akteur ins Spiel, der Staat. Je größer die Sorge der Bürger, desto mehr ist er gefragt, der Datensammelwut Einhalt zu gebieten. Doch bisher glauben zumindest die Bürger nicht, dass der Staat das in ausreichendem Maße tut. Das Vertrauen darin, dass der Staat den Einzelnen vor Datenmissbrauch schützt, ist nicht sehr ausgeprägt, sagt Silke Borgstedt vom Heidelberger Sinus-Institut für Markt- und Sozialforschung.
Es ist über die Hälfte der Bevölkerung überzeugt, dass es diese absolute Sicherheit im Internet nicht geben kann. Der Staat wird aber hier als ganz wichtiger Akteur gesehen, für Sicherheit zu sorgen. Gleichzeitig hat man aber den Eindruck, dass der Staat die Bürger nicht effektiv schützen kann. Die Jugendlichen sagen zum Beispiel, wie soll der Staat mich schützen, wenn er nicht mal das Handy der Kanzlerin beschützen kann? Also die machen das an Alltagserfahrungen, Beobachtungen plausibel, dass das eigentlich nicht möglich ist aus ihrer Perspektive.
In der Diskussion um Datensicherheit darf man eines nicht vergessen. Der Staat nimmt in Sachen Daten eine Doppelrolle ein. Einerseits hat er die Aufgabe, die Bürger vor Datenmissbrauch zu schützen, den Datenschutz gesetzlich zu regeln und durchzusetzen. Andererseits hat er aber auch selbst ein großes Interesse an Daten über seine Bürger, zum Beispiel für die Verwaltung, für die Steuerbehörden oder etwa für die Aufklärung von Verbrechen. Doch viele Bürger begegnen dem Staat als Datensammler mit Skepsis oder sogar offenem Misstrauen. Ein Erbe unserer Geschichte vermutet der hessische Datenschutzbeauftragte Professor Michael Ronellenfitsch.
Das ist ja zum Teil historisch bedingt. Kaum ein Staat hatte solche Datenbespitzelungsaktionen wie die Gestapo und der Staatssicherheitsdienst. Also die Kontrolle war in Deutschland extrem und exzessiv. Blockwart gab es in Holland und in Frankreich nicht. Die Concierge ist kein Blockwart. Wir haben historische übelste Erfahrungen gemacht. Und das ist bis in die jüngste Vergangenheit ja gelaufen, in der ehemaligen sowjetischen Besatzungszone und dann in der DDR.
Das wird etwa bei der Debatte um die Vorratsdatenspeicherung deutlich. Im Kern geht es dabei um die Frage, wie lange dürfen digitale Verbindungsdaten gespeichert werden? Also Handyverbindungen, gewählte Telefonnummern, aufgerufene Internetadressen. Solche digitalen Kommunikationsdaten sollen nicht pauschal gespeichert werden können, sagen die Kritiker. Auf der anderen Seite aber steht das Interesse der Sicherheitsbehörden, nach einer Straftat gewissermaßen in die digitale Vergangenheit des mutmaßlichen Täters zu schauen. Mit wem hatte er wann Kontakt? Wer könnte noch an der Tat beteiligt sein? Das Bundesverfassungsgericht und der Europäische Gerichtshof urteilten zuletzt im Sinne der Datenschützer und gegen die Ermittlungsbehörden. Jetzt gilt: Die Speicherung der Telefon-, Handy- und Internetdaten ist für bis zu 10 Wochen erlaubt. Ursprünglich waren es 6 Monate. Vor zu viel Datendurst des Staates wie auch vor globalen Datenkraken sollen uns Gesetze schützen. Vorreiter war dabei das Land Hessen. Das weltweit erste Datenschutzgesetz wurde 1970 in Hessen verabschiedet. Das Gesetz regelte, wann die öffentliche Verwaltung des Landes Hessen personenbezogene Daten verarbeiten darf und welche Vorgaben sie dabei beachten muss. Dadurch sollte sichergestellt werden, dass die Personen, deren Daten verarbeitet werden, nicht in ihrem Recht auf informationelle Selbstbestimmung verletzt werden. Im Absatz 2 des Gesetzes heißt es:
Die vom Datenschutz erfassten Unterlagen, Daten und Ergebnisse sind so zu ermitteln, aufzubewahren und weiterzuleiten, dass sie nicht durch Unbefugte eingesehen, verändert, abgerufen oder vernichtet werden können. Dies ist durch geeignete personelle und technische Vorkehrungen sicherzustellen.
Ein Jahr später, 1971, bekam Hessen einen Datenschutzbeauftragten. Auch hier war Hessen Vorreiter vor den anderen Bundesländern. Bis heute haben die Länder die Aufgabe, den Datenschutz für den gesamten öffentlichen Bereich, für Behörden und Verwaltungen, Verfassungsorgane, Ministerien, Justiz und Polizei durchzusetzen. Seit 2011 ist der hessische Datenschutzbeauftragte nicht mehr nur für diesen öffentlichen Bereich zuständig, sondern auch für Datenschutzverstöße von privaten Unternehmen. Die müssen künftig den Datenschutz ernster nehmen, sonst kann es für sie teuer werden. Seit Mai 2016 ist die neue europäische Datenschutzgrundverordnung in Kraft. Sie wird nach einer 2-jährigen Übergangszeit ab Mai 2018 das Datenschutzrecht innerhalb der EU vereinheitlichen. In allen Ländern soll es dann für die Bürger die gleichen Standards, die gleichen Rechte geben und für Verstöße die gleichen Strafen. Die Bußgelder wurden deutlich erhöht. Sie können künftig bis in die Millionen gehen. Der Jurist Michael Ronellenfitsch ist seit 2003 der Datenschutzbeauftragte des Landes Hessen. Er sagt über die neue EU-Datenschutzgrundverordnung:
Die Richtlinie ist ambivalent. Zum Teil werden unsere Datenschutzmaßstäbe abgesenkt. Zum Teil wird das europäische Niveau, wird aufs deutsche Niveau angehoben. Generell ist es im Wirtschaftsleben, im nicht öffentlichen Bereich, im privaten Bereich unerlässlich, dass einheitliches Datenschutzrecht gilt, aus Wettbewerbsgründen überall in Europa.
Allerdings lässt die EU-Regelung auch Spielräume, etwa für strengere Regeln in einzelnen Ländern. So ist es zum Beispiel in Deutschland möglich, in Betrieben mehr Datenschutzbeauftragte einzustellen. Auch die Ermittlungsbehörden können mehr Kompetenzen bekommen. Für Dinko Eror von EMC ist die Grundschutzverordnung ein Schritt in die richtige Richtung. Er ist aber auch der Meinung, der gesetzliche Datenschutz muss noch weiter ausgebaut werden.
Wir haben ganz klare Regeln in hunderten Jahren erreicht, wie unsere persönlichen Daten geschützt werden. Und da gibt es noch auf technischer, Prozess- und politischer Ebene noch viele Sachen zu tun, dass unsere Daten auch hundertprozentig sicher sind. Das bedeutet, wir müssen genau wissen, wer wann auf welche Daten zugreifen darf. Wir haben, wenn wir über Internet reden, noch nicht den Level erreicht, den wir im normalen Leben haben. Der ist strenger als anderen Ländern, aber wir haben noch einige Hausaufgaben zu erledigen.
Schon heute sind viele Bürger überfordert mit der modernen Technologie. Und sie sind verunsichert, ob das, was sie im weltweiten Netz tun, nicht doch Nachteile für sie haben könnte. Vor allem ältere Menschen fragen sich, wie sieht die digitale Zukunft aus und sind wir ihr gewachsen? Bei der Untersuchung, der Preis des Kostenlosen der TU Darmstadt kam heraus, ältere Menschen machen sich deutlich mehr Sorgen um ihre Privatsphäre als jüngere. Und die Entwicklung von Big Data schreitet voran. Das sogenannte Internet der Dinge erobert unser Zuhause. Da bringt das Smartphone die Heizung zum Laufen, das Licht wird per Handy aus der Ferne an- und ausgestellt, eine Kamera überwacht die privaten Räume und warnt per Anruf oder SMS bei einem Einbruch. Der hessische Datenschutzbeauftragte Professor Michael Ronellenfitsch findet, der Mensch muss die letzte Entscheidung darüber behalten, was das digitale Hilfsmittel macht.
Wir müssen die Herrschaft behalten, die Verfügungsgewalt über unsere Daten. Wenn das gewährleistet ist, sind die Errungenschaften natürlich eine tolle Erleichterung. Wenn mein Kühlschrank mir sagt, dass ihm das fehlt, ist das natürlich interessant. Aber wenn er mich dazu zwingt, das zu kaufen, dann hört's auf.
Dinko Eror vom Datenschutzunternehmen EMC vertraut dabei auf den mündigen Verbraucher. Er glaubt, nicht alles, was technisch möglich ist, wird am Ende auch gekauft. Als Beispiel nennt er Brillen mit Internetanschluss.
Google-Brille sind für mich bester Beweis, dass wir Menschen vernünftige Wesen sind. So ein Unsinn, mit so einer Brille durch die Welt zu laufen, haben wir abgelehnt. Es hat sich nicht durchgesetzt. Und es wird vielleicht leicht korrigiert und irgendwo in der Industrie kann es vielleicht genutzt werden. Was ich damit sagen will, ich glaube fest, es wird sich nur das durchsetzen, was wir Menschen für richtig erhalten. Ich schaue freudig auf diese Sachen. Ich glaube, das wird uns viele Sachen erleichtern. Aber ich bin tief davon überzeugt, 7 Milliarden Leute haben eine besondere Gabe, demokratisch Unsinn abzulehnen.
Helfen könnte dabei, dass die Sicherheit ihrer Daten schon heute für viele ein hohes Gut ist. Das Bewusstsein, wie wichtig es ist, diese Informationen zu schützen, wächst. Andererseits heißt das noch nicht unbedingt, dass auch die Kompetenz wächst, mit den neuen Herausforderungen umzugehen. Corinna Bleich hat sich auch deshalb für den Chip in ihrer Hand entschieden. Denn sie glaubt, nur wenn sie weiß, wie die Zukunft aussieht, kann sie auch in ihr bestehen.
Ich persönlich bin mir sicher, dass wir in einigen Jahren oder Jahrzehnten dahin kommen, dass solche Chips einfach ganz normal werden und dass die immer mehr auf den Markt kommen. Und ich bin der Meinung, das beste Mittel ist, jetzt schon sich damit zu beschäftigen. Und dann in 10 Jahren oder so, wenn die Dinger marktfähig werden, habe ich persönlich den Durchblick und weiß genau, das möchte ich und das möchte ich nicht. Ich glaube, wenn man da unvorbereitet reingeht in diese Zukunft, genau dann wird es schwierig. Genau dann ist diese Panik nämlich das, was uns letztendlich dann wirklich den Kopf kosten könnte.
Wissen hilft. Information ist das entscheidende Mittel, um sich sicher in der digitalen Welt zu bewegen. Das ist vielen Nutzern bewusst. Ob sie sich die Mühe machen, sich dieses Wissen auch anzueignen und ob viele mit dieser Aufgabe nicht schlicht überfordert sind, das ist eine andere Frage.
Unsere Daten. Es ist gut, sich klarzumachen, was mit ihnen passiert. Das war die 4. Folge des hr-Info Funkkollegs Sicherheit, dem Staatmisstrauen, aber auf Google bauen von Sabine Hart. Diese Sendung zum Nachhören finden Sie ab sofort auf funkkolleg-sicherheit.de. Dort können Sie sich anmelden für den wöchentlichen Newsletter oder auch für die zertifizierte Fortbildung. Mehr wie gesagt auf funkkollegsicherheit.de oder auf hrinforadio.de.